Ein herzliches Aloha. Tschüss zu den Kindern. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann. Das Lied, da ging es um dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, das in uns lebt, das uns innerlich aufweckt und uns herausfordert, dass wir es in unserem Leben strömen lassen, anderen zuströmen lassen. Weil wir haben eine Welt draußen, die ist sehr trocken. Die braucht das lebendige Wasser von Jesus. Vielen Dank für die Einladung. Für die, die mich... Upsala, jetzt habe ich hier das nicht drauf. So wie gesagt, darf man das weitermachen? Sorry. Ich habe ein Bild mitgebracht, die mich nicht kennen. Also aus meinem Nachnamen erkennt man nicht, dass ich Deutsche bin. Jawohl, genau, hier ist ein Bild von unserer Family, das gleich kommt. Wir sind in Hawaii schon seit über 20 Jahren. Mein Mann ist in Neuseeland. Jetzt müssen wir mal schön gucken, dass das hier geht. Went off air. Sorry, da müssen wir jetzt geschwind was organisieren hier. Ich bin leider kein Techniker, deswegen. Here we go. Jetzt habt ihr, ja genau, here we go. Also, ich bin verheiratet mit Paul, der kommt aus Neuseeland. Er steckt gerade in Korea. Da macht er eine Tour mit etwa 30 Koreanern. Die haben alle das Buch der Offenbarung auswendig gelernt in einer Schule, die er gegründet hat. Und jetzt machen sie das so als Präsentation. Und da ist er heute Morgen unterwegs, beziehungsweise jetzt ist er da schon Abend. Und der Sohn Levi, der ist inzwischen 20, der ist in Neuseeland, da war er auf der Hochzeit gestern. Der geht zurück nach Hawaii, weil der studiert, hat jetzt letztes Jahr angefangen, Astrophysik. Und das liegt daran, weil wir auf Mauna Kea, auf unserem höchsten Berg, gibt es die besten Teleskope der Welt. Weil wir haben nämlich keine Luftverschmutzung und schon in den frühen Jahren hat er immer auf den Himmel geschaut und jetzt macht er das als seinen Beruf. In den letzten 3 Jahren hat mich ein einfaches Wort bewegt. Immer wieder habe ich so vor Gott bewegt, dieses einfache Wort, und das einfache Wort ist geh. Geh, verändere deine Welt. Ich habe an meinem Buch rumgeschrieben, 3 Jahre lang, und dann habe ich so gemerkt, es ist leichter gesagt als getan. I'm sorry, jetzt ist es wieder weg. Okay, ich lasse mich da jetzt mal nicht drauf ein. Okay, wenn ich jetzt das nächste mache, dann geht's weg. Okay, da kommt das nächste Ding nicht. Wollt ihr dieses Teil haben? Das könnt ihr gern haben. Ich kann dann einfach so sagen, machen wir weiter. Nö? Dass ihr das bedient? Nee? Okay, machen wir es einfach mit oder ohne Bild. Ich hätte es euch gern gezeigt, aber okay. Also, geh, verändere deine Welt. Leichter gesagt als getan. Richtig? Ich bin eigentlich nicht die typische Person, die hier heute Morgen stehen sollte. Ich bin Fotografin, Porträtfotografin von Beruf. Habe das 13 Jahre lang gearbeitet. Und als Gott mich damals in die Mission ruft, dachte ich einmal, es ist nur ein Jahr. Und zweitens wollte ich das eigentlich nicht tun, weil ich dachte, das ist unmöglich. Was kann ich denn schon in der Mission tun? Alle anderen, aber nicht ich. Heute möchte ich ein bisschen von dem erzählen, was da passiert ist in mir, um mich herum, mit mir, dass das möglich geworden ist. Jetzt schauen wir mal dieses Wort geh an. Das ist eigentlich ein einfaches Verb. Zu meiner Zeit hätte man noch Tun-Wort gesagt, aber das sagt man ja heute ja nicht mehr. Also, was bedeutet dieses Gehen? Im Duden steht hier, sich in aufrechter Haltung auf den Füßen schrittweise fortbewegen. Also, hört sich schon ein bisschen evolutionär an, fand ich da. Aber es geht darum, dass wir uns aufmachen, dass wir uns bewegen, dass wir einen Weg zurücklegen. Und dann habe ich mir gedacht, kommt denn dieses Wort in der Bibel vor? Und wie oft? Das mache ich dann manchmal. Hab dann guckt und dann musste ich feststellen, dass die deutsche Sprache kompliziert ist. Da stand drin, naja, das kommt jetzt auf die Übersetzung an. Da gibt es verschiedene Worte, wie man das übersetzen kann. Dann habe ich einfach gedacht, jetzt gucke ich mal auf Englisch. Und da habe ich dann gefunden, dass dieses Wort go, geh, 1542 Mal in der Bibel vorkommt. Also, scheint so, als ob Gott dieses Wort nicht ganz unwichtig ist. Oft steht es auch in dieser Form, imperativen Form, in dieser Befehlsform, geh. Da kommt einem oder anderen vielleicht ein Vers, den wir schon mal gehört haben. Ich habe ein paar rausgesucht, so ein paar Bekannte aus dem 1. Mose. Gott sagt zu Abraham, geh aus deines Vaters Hause, aus dem Land und aus deiner Verwandtschaft. mach dich auf. Und die Herausforderung für den Abraham war, dass Gott nicht gesagt hat, wohin. Das ist schon ganz einfach. Er sagt nur, geh. Müsst ihr euch mal vorstellen, er geht los, alle sagen, okay, wo gehst du denn hin? Und er muss sagen, ich weiß nicht. Also, eine große Herausforderung, nicht zu wissen, wohin. Dann gibt es diesen Blinden in Jericho, der Jesus begegnet. Und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann sagt der Blinde, ich möchte so gern wieder sehen. Und dann sagt Jesus, geh, dein Glaube hat dir geholfen. Also hier muss dieser Blinde was dazu beitragen, dass die Heilung passiert. Das ist nicht so übernatürlich nur. Und dann natürlich wahrscheinlich das bekannteste Geh, das wir alle kennen in der Bibel oder das viele von uns kennen werden. Jetzt müssen wir nochmal schön weitermachen hier. Das ist dieser Missionsbefehl. Wo in Matthäus 28 Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das konnten sie wahrscheinlich noch nachvollziehen, weil das war schließlich nach seiner Auferstehung, wo, und das passiert ja nicht jeden Tag, dass jemand aufersteht von den Toten. Und da sagt Jesus zu ihnen, also mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, darum, weil er alle Macht hat, darum geht hin und in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Die Worte Jesus an seine Jünger kurz bevor er in den Himmel fuhr, also die letzten Worte Jesu. Man nennt es den Missionsbefehl. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger vielleicht gleich im ersten Augenblick, der Petrus scheint ja einer gewesen zu sein, der hat es immer gleich gecheckt, die anderen haben vielleicht ein bisschen länger gebraucht. Die haben das relativ schnell, wenn sie da überlegt haben, haben sie gemerkt, es ist unmöglich. Dieser Auftrag ist unmöglich für uns. Warum? Im Römischen Reich gab es zwar Straßen, gute Straßen, aber nicht jeder konnte sich da fortbewegen. Es gab keine Autos, keine Züge, keine Flugzeuge. Und dann gab es noch so Leute wie Asterix und Obelix irgendwo außerhalb des Römischen Reiches, die sich da nicht unterworfen haben. Wie sollte man die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen? Es waren ganz einfache Männer. Viele waren Fischer und Zöllner. Es waren keine besonderen Menschen. Wie sollte dieser Befehl möglich sein? Menschlich gesehen war er unmöglich. Und trotzdem, aus welchen Gründen auch immer, machten sich diese einfachen Männer auf. Und das Unmögliche wird möglich. Das Unmögliche passiert. 20 Jahre später, lesen wir im Apostelgeschichte 17, da gab es in Thessalonich einen Aufruhr. Und zwar wurden da ein paar Jünger, die mit dieser neuen Botschaft kamen, die wurden vor die führenden Männer der Stadt gebracht. Und das wurde über sie gesagt. Diese, also diese Jünger, die den ganzen Erdkreis erregen, sind auch hierher gekommen. Und in anderer Übersetzung, diese Leute, die die ganze bewohnte Welt auf den Kopf stellen, sind auch hierher gekommen. 20 Jahre nach dem Auftrag, nachdem Jesus ihnen dieses Wort gab, geht hin, passiert das. 20 Jahre braucht es für diese einfachen Leute, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Und warum war das möglich? Weil sie diesen Missionsbefehl umgesetzt haben. Sie haben den wörtlich genommen. Und dann wurde aus diesen einfachen Männern im Gehen, wurden mutige Männer, wurden Männer, die befähigt waren, wurden Männer, die verändert waren, die sich alles Mögliche getraut haben. Gott hat ihr Gehen gesegnet. Der Lauren Cunningham, unser Gründer, der hat immer wieder das Gleiche gesagt. Wenn wir das Mögliche tun, dann tut Gott das Unmögliche. Also es ist jetzt nicht irgendwie Magic, dass es so mit einem Zauberstab passiert, sondern wir müssen unseren Teil tun, dann tut Gott seinen Teil. Und dann gibt es ganz, ganz viele Verheißungen. Die Bibel ist voll mit Verheißungen. Die sollten wir uns viel mehr so irgendwie mit Post-its, so mit so kleinen irgendwelchen Notizblättern überall hinhängen. Ich bin alle Tage mit euch bis an das Weltende. Matthäus 28. Das reicht auch unser Leben. Es ist lang genug. Oder in Matthäus 7, Vers 7 sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Wenn es euch an irgendwas mangelt, um gehen zu können, dann könnt ihr darum bitten. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder das Psalm 32, finde ich auch ganz gut, 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich, sagt Gott, will dich mit meinen Augen leiten. Ganz, ganz viele Verheißungen, die Gott uns gibt und die wir erleben, wenn wir gehen, so wie die Jünger. Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns aufmachen. Und zwar nicht irgendwann, wenn wir irgendwann alles gelöst haben, alle Antworten auf alle Fragen haben, sondern jetzt und hier. 1542 Mal werden wir aufgefordert zu gehen. Und Gott verspricht uns, dass uns die Kraft gibt, die Weisheit, die Versorgung, die wir brauchen und dass die richtigen Türen aufgehen werden. Woher weiß ich das? Wie kommt es, dass ich so überzeugt von dieser Sache reden kann? Ich möchte ein bisschen davon erzählen, was passiert, wenn jemand sich aufmacht und geht. Die, die mich nicht kennen, die mich kennen, die wissen, ich bin eigentlich eine ganz normale Person. Ich habe Realschule gemacht, bin in der Kleinstadt Nagold aufgewachsen, also gar nicht so weit von hier, da bin ich heute Morgen hergefahren, und war eigentlich prädestiniert, dort zu bleiben. Als mein Vater starb, war mein Mann auf dem Friedhof und schaut sich so um und sagt, guck mal, das ganze Leben von deinem Vater in 5 Kilometer Entfernung. Das Krankenhaus, wo er geboren wurde, die Schule, in die er ging, die Kirche, in der er konfirmiert und dann getraut wurde, der Arbeitsplatz, sein Altenheim, das Krankenhaus, alles in 5 Kilometer Entfernung. Und genau das war mein Horizont. Ich bin in der evangelischen Kirche getauft worden, als Baby, weiß ich noch mal, und dann konfirmiert. Und es war eigentlich auch so ein bisschen ein Ende dann von meiner Zeit mit Gott, weil ich hatte ja dann alles gemacht, ich war getauft und dann konfirmiert, das war ja gut, das nächste Mal dann zur Hochzeit, war so mein Plan. Aber zum Glück gab es ein CVM bei uns am Ort und da gab es eine Diakonisse aus Eidlingen, die zur Jugendarbeit kam und die mich damals zu Jesus führte. Mit 16 musste ich mich entscheiden, was ich machen soll mit meinem Leben. Ich war völlig überfordert. Und habe mich dann entschieden, über viele Hürden hinweg, dass ich Fotografin werden möchte. Da gab es eine Annonce in unserer Tageszeitung. Ich dachte, das hört sich gut an. Habe mich dann beworben, hatte keine Ahnung von Fotografie. So eine Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera, wo man drauf drückt und bei gutem Wetter werden die Bilder einigermaßen. Also bei schlechtem Wetter werden sie nichts und drinnen kann man auch nicht fotografieren. Ich kam zu diesem Vorstellungsgespräch und hatte keine Chance. 37 Leute waren dort und ich war einer von vielen. Und das Wunder geschah. Dieser Mann, der kein Christ war, entschied sich für mich. Keine Ahnung warum. Ich hatte damals keine Ahnung, dass Gott vielleicht eine Berufung für mein Leben hatte oder auch einen Plan. Da war ich viel zu junger Christ. Aber ich habe diesen Beruf angefangen und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude. Aber meine Kirchenleitung fand den Job nicht so gut, sage ich jetzt mal. Die haben mir gesagt, du solltest eigentlich was machen, wo du lernst, wie man dient. Also Krankenschwester wäre gut oder Altenpflegerin oder zumindest mal Erzieherin, um in die nächste Generation zu investieren. Aber was du machst, das hat keinen Wert für das Reich Gottes, weil du dich nur auf die äußere Schönheit von Menschen konzentrierst. Und dann war ich so in einem inneren Spalt, also in einem Konflikt. Ich dachte, was soll ich jetzt tun? Und dann habe ich was gemacht, was viele Menschen machen. Ich habe mein Leben geteilt in 2 Teile. Mein frommer Teil und mein nicht frommer Teil. Das sah so aus, morgens stand ich auf, habe meine Bibel gelesen, meistens. Und dann fuhr ich mit dem Fahrrad zur Arbeit, habe mit dem Schlüssel die Tür aufgemacht, habe Jesus draußen gelassen. Habe nie irgendjemand von Gott erzählt, habe auch nicht gedacht, dass Gott es gefällt, was ich tue. Das war nur meine Arbeit, mit dem habe ich Geld verdient. Am Abend wurde die Tür wieder zugeschlossen und dann gab es Jugendkreise, die ich geleitet habe oder einen Gebetskreis und war ich 2. Vorsitzender vom CVM und so weiter. Ich habe die 2 Welten nie zusammengebracht. Nach 13 Jahren Porträtfotografie, also es fing schon früher an, irgendwann fing das so an, mich nicht mehr zu befriedigen. Ich dachte mir so, jetzt werde ich dann 30, kein Mann in Sicht, keine Kinder, will ich das bis zu meiner Rente tun? Das war meine große Frage und ich konnte mir das nicht vorstellen. Und dann fing ich an, so ein bisschen leichtfertig zu beten, Herr, zeig mir doch noch was Neues. Und die Frage, die in mir ganz, ganz tief drin war, war die, kann Gott mich als Fotografin gebrauchen? Irgendwie konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Krankenschwester wäre gut gewesen oder ein Bibellehrer oder ein Handwerker, aber ein Fotografen? Kann Gott wirklich alle Berufe einsetzen für sein Reich? Und ich war mir nicht sicher. Dann gab es ein paar besondere Momente. Jemand ruft mich aus dem Nichts an, ein Fotograf, und sagt, hey, ich brauche jemanden, der mit mir kommt. Würdest du mit mir nach Pakistan kommen, um ein paar Bilder zu machen für Mission? Ich dachte so, was? Wie wäre ich und überhaupt? Und es brachte mich dann auf so eine Reise, eine innere Reise. Ich wurde da zum ersten Mal mit Jugend mit einer Mission konfrontiert. Da war dann plötzlich eine offene Tür, ein Jahr mit Gott. Und ich dachte mir, ein Jahr, das kann ich tun, das kann ich überblicken, da habe ich genug Geld, das kriege ich irgendwie in den Griff. Keine Risikos eingehen. Und ich habe dann damals mit der Bibelschule angefangen, der Jüngerschaftsschule, das ist so der Einstieg in Jugend mit einer Mission. Und da gab es einen Einsatz und der ging nach Nepal, hoch in die Berge von Nepal. Das war unser Ziel. Die Mogalis, eine Volksgruppe, von der wir nicht wussten, dass es einen Christen dort gibt. Und es gab auch keinen Christen dort. Wir mussten 4,5 Tage dorthin wandern. Und als wir endlich dort ankamen, wir waren so aufgeregt, war kein Mensch dort. Niemand. Die Häuser alle zu und kein Mensch dort. Wir setzten uns dann ganz enttäuscht in die Mitte von dem Dorf und wussten nicht, was wir tun sollten. Herr, wo sind die Leute? Wo sind sie? Wo müssen wir hin, um sie zu treffen? Wir waren nur erlaubt, einen Tag dort zu sein. Irgendwann hörten wir die ersten Kinderstimmen in einem der Hütten und ich dachte so, vielleicht sind ja doch ein paar Kinder da. Dann habe ich meine Luftballons rausgeholt, die habe ich immer dabei. Und irgendwann ging die erste Tür auf, ein Kind kam raus, jemand machte die Tür wieder zu und das Kind hatte fürchterliche Angst. Wer waren wir? Was wollten wir? Ich sah schon sofort meine Chance, habe ihm einen Luftballon gegeben und kurze Zeit später waren mehr Kinder da und irgendwann haben viele Kinder die CVM-Dinger aufgeblasen, Luftballons aufgeblasen, weil sie mehr interessiert waren an den Luftballons, als dass sie Angst hatten. Und irgendwann kamen dann alle möglichen Leute heraus, wir fanden uns wieder, wir setzten uns nieder mit ein paar Leuten und wir haben uns vorgestellt. Und irgendwann kam diese Frage, die wir ihnen stellten. Wisst ihr, wer oder was Jesus ist? Und sie schüttelten den Kopf, wussten sie nicht. Dann habe ich zum Übersetzer gesagt, naja, in Französisch sagt man Jesu, in Englisch Jesus, in Deutsch Jesus. Probier doch mal, ob die nicht irgendwie das anders ausdrücken oder betonen. Dann hat er alles Mögliche probiert und sie haben ihren Kopf geschüttelt. Sie wussten nicht, wer oder was Jesus ist. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wie kann das sein in einer Welt, wo es doch viele Gemeinden gibt und Bibeln in allen möglichen Übersetzungen und Fernsehprogramme und Radioprogramme. Und ich saß dann, habe mir kurz überlegt und dann hatte ich eine zweite Frage. Wisst ihr, wer oder was Coca-Cola ist? Da wurden ihre Augen groß und einer sagte, ist es nicht das Getränk in der rot-weißen Flasche? Da habe ich gesagt, genau. Das ist das Getränk, dann waren sie ganz aufgeregt. Hast du eine Flasche Coca-Cola für uns mitgebracht? Ich musste 4,5 Tage wandern. Das Letzte, was ich mitgenommen hätte, wäre eine Flasche Coca-Cola gewesen. Und da waren sie so enttäuscht. Denn einer im Dorf hatte das probiert und hatte allen davon erzählt. Und jetzt wollten sie doch das so gerne probieren. Und als ich diese Enttäuschung in ihren Gesichtern sah, ist was mit meinem Herz passiert. Ich habe nicht drum gebeten. Ich hatte keine Wünsche, irgendwie in Mission zu bleiben. Aber als ich mit dieser Tatsache konfrontiert wurde, dass Menschen ein ungesundes Getränk kennen, wirklich ungesund, das ist ein bisschen mehr wie 130 Jahre alt, ist aber in 2000 Jahren noch nie von Jesus gehört haben, da hat da hat sich was in meinem Herzen bewegt. Und da habe ich wieder ein leichtfertiges Gebet gesprochen und habe gesagt, Herr, ich will dazu beitragen, dass Menschen, die nichts von dir wissen, was von dir hören können. Und dieses leichtfertige Gebet hat mich in Mission gelassen. Deswegen bin ich 27 plus Jahre immer noch in Mission. Und immer noch gehe ich. Ich gehe zu unerreichten Volksgruppen, zu Menschen, die kaum oder keinen Zugang zum christlichen Glauben haben. Es gibt immer noch 7300 Volksgruppen, die keine Bibel in ihrer Sprache haben. Oft nicht mal einen einzigen Vers, einen einzigen Satz. Das ist noch ziemlich unvorstellbar. Und da gehe ich hin und dann, wenn es Bibeln gibt, verteilen wir Bibeln, so wie hier in Guinea-Bissau letztes Jahr. Und wenn sie keine Bibel haben, dann gibt es jetzt was Neues. Kleine SD-Karten. Das ist also das, was man in die Handys reinmacht. Dieses violette Teil ist jetzt diese Karte und da ist die Bibel in 1300 Sprachen drauf. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, gell? Und dann dazu auch noch der Jesus-Film, den gibt es inzwischen in 1900 Jahren. Und so sieht es aus, wenn die zum ersten Mal aus irgendeinem Gerät was hören in ihrer eigenen Sprache. Also diese zwei Kinder, die sind bestimmt da schon, dann, würde man sagen, 20 Minuten, eine halbe Stunde dort gesessen und saßen da und konnten das nicht fassen, dass irgendwas in ihrer Sprache zu ihnen spricht. Also das war total wunderbar. Und da also sind wir dran, also in vielen, vielen Bereichen dieser Welt. Das ist auch der nächste Trip, den wir machen. Wir gehen von hier nach Nepal. Da ist die erste Sprache jetzt, die ganze Bibel, mündlich übersetzt, weil die haben gar keine niedergeschriebene Sprache. Wir gehen zu den Basari-People, Menschen, die wohnen im Himalaya. Da müssen wir 24 Stunden im Auto sitzen, um diese Leute zu erreichen und dann dürfen wir ihnen die erste Bibel in ihrer Sprache weitergeben, auch auf diesen kleinen SD-Karten. Das ist verrückt. Leute, ganz oben im Himalaya, in den Wüsten der Welt haben Cellphones, wie sagt man da, Telefone, Handys, obwohl sie nur begrenzt die laden können. Also es geht eigentlich immer nur mit Solar. Sie haben oft auch kein Geld, um das Telefon rechtmäßig zu gebrauchen, aber sie können sich, solange sie es laden können, sie können sich die Bibel in ihrer Sprache anhören. Ich gehe zu verfolgten Christen. Upsala. Von denen habe ich euch schon öfters mal erzählt. Glaube ich zumindest doch. Ja, von diesen Frauen in Nigeria, die aus dem Norden kommen, wo die Männer vor ihren Augen getötet werden. Sie kriegen eine Chance, ihren Glauben abzusagen. Wenn sie es nicht machen, dann werden sie getötet. Und da haben wir uns aufgemacht, diese Geschichten zu dokumentieren, diese Menschen zu treffen, ihnen eine Chance geben. Wir haben eine Jüngerschaftsschule angefangen, wo inzwischen jedes Quartal etwa 100 plus Frauen kommen, hier mit mir in der Mitte, eine weiße Frau. Und wir haben gemerkt, dass sie mehr brauchen als nur die Jüngerschaftsschule, Vergebung und Hoffnung. Sie brauchen auch eine irgendwas, wo sie Geld verdienen können, dass wenn sie wieder nach Hause gehen, dass sie da was machen können. Und da haben wir das mit diesen Nähmaschinen angefangen, wo wir jedes Quartal diesen Frauen diese Nähmaschinen geben. Das sind ganz einfache Nähmaschinen, die sind zwar neu, sehen aber aus wie ganz alte, weil sie keinen Strom brauchen. Also hier mit so einem Trittpedal gehen die. Und da haben jetzt diese Frauen einfach eine Möglichkeit, ihre Familien zu versorgen, wenn sie wieder nach Hause kommen. Unglaublich, was geschehen kann, wenn man sich aufmacht. Also ich bin ganz tief in diesen Projekten mit drin. Ich gehe auch, der will nicht, also gut, dann gehen wir gleich zum nächsten. Ich gehe auch zu Frauen, die unterdrückt sind, die vernachlässigt, die vergessen sind, wie hier in Afghanistan. Ich erzähle ihre Geschichten. Ich möchte einfach mal eine Geschichte weitergeben von der Marie-Therese, dieser Frau aus der Demokratischen Republik des Kongos. Die saß vor ihrem Haus, als ich sie traf. Und irgendwie hat sie mich angezogen, da bin ich hin, habe mit ihr geredet. Wir sind dann irgendwann reingegangen, weil die Geschichte zu schwer wurde. Und ihre große Frage ist, was essen meine Kinder morgen? Wie kann ich sie in die Schule stecken und die Schulgebühren zahlen? Und was ist los, wenn nächstes Mal der Regen kommt? Wer wird mir helfen, wenn meine Hütte, mein Haus dann vielleicht zum Teil einfällt? Ich habe sie gefragt, darf ich ein Bild von deiner Hütte machen? Das ist die eine Seite von ihrem Haus, da schläft sie auf dem Boot mit ihren Kindern, 4 Kinder. Und das ist die Küche, wo sie zwar ein paar Geräte hat, aber nichts zu essen. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen, weil ich immer wieder an die Marie-Therese dachte und habe zu Gott gesagt, warum hast du mir diese Frau gezeigt? Was willst du, dass ich tun soll? Ich bete dann oft auch, hier bin ich, gebrauche mich. Ganz einfache Worte aus der Bibel. Und Gott gab mir keine Antwort in der Nacht. Ich hatte so einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Tag laufe ich durch diese Stadt, wo wir waren, und aus einem Haus, also aus einer einfachen Hütte, kommt ein Geratter. Also war so irgendein Motor am Werk, es hat gerattert, überall drumherum war es weiß, und ich dachte mir, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Haus? Und dann habe ich so reingeschaut durch die Tür und da sah ich dieses Gerät und ich habe dann ein paar Fragen gestellt, was das eigentlich hier alles ist. Und da hat man mir erzählt, dass es also die Hauptnahrungsmittel in der Demokratischen Republik des Kongos ist Cassava oder Maniok. Das ist so eine Wurzel, so wie, würde ich sagen, Kartoffeln. Und die werden ausgraben und dann sind die ganz hart. Und dann muss man die mahlen, wie Mehl. Und dann wird da einfach Wasser dazugegeben und dann gibt es so einen Brei, der ganz ehrlich nach nichts schmeckt. Also der Schwabe braucht eine Soße dazu, sonst schmeckt das nicht. Und dann können die Frauen dieses Mehl verwenden. Und in dem Moment kam mir eine Idee und ich habe gefragt, können auch Frauen so ein Gerät betätigen? Ja, das geht. Können auch 10 Frauen zusammen sowas betätigen? Ja, das geht auch, dann kann man länger arbeiten. Dann habe ich gefragt, was kostet es? Und dann mussten sie ein bisschen nachforschen. Es hieß dann, dass es $2000 kostet oder Euro. Mit dieser Idee flog ich wieder nach Hause, nach Hawaii und habe mir gedacht, ich würde diesen Frauen gern helfen. Ich würde gern so einen Teil anfangen mit denen. Ja, und dann war ich zu Hause und dann ging das Leben wieder los und kurz danach, vielleicht eine Woche später, kriege ich einen Anruf, ob ich in ein Altenheim gehen würde. Da gab es eine alte Frau, die über 90 war, der ist immer so langweilig, ob ihr nicht eine Geschichte erzählen könnt. Da bin ich dann hin, dachte ich, ja gut, ich kam da rein, da war ein riesen Fernseher in diesem kleinen Raum, da dachte ich, wunderbar, habe meinen Laptop dabei, ich zeige ihr die Bilder vom Kongo und sie ist tief berührt. Und am Ende sagt sie zu mir, ist da irgendwas, was ich tun könnte? Und dann dachte ich, ja, da gäbe es was. Aber ich wollte der Frau nicht sagen, $2000. Die war ja schließlich schon über 90. Ich will nicht, dass sie noch einen Herzinfarkt kriegt. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, das gäbe da schon was, diese Frau, und ich würde da gerne was anfangen. Sie sagte, was kostet das? Dann habe ich so genuschelt, $2000. Und sie so, wie viel? Ich so, $2000. Aber jeder Cent, habe ich gesagt, jeder Cent zählt. Also jeder Betrag, den sie mir geben würde, würde ich zu diesem Projekt tun. Dann hat sie gesagt, okay, da muss ich jetzt mal überlegen, ich melde mich wieder. Dann dachte ich, da werde ich nie mehr davon hören. Bin ich heim, habe noch mit ihr gebetet. Das war noch ein besonderer Moment. Und dann bin ich heim. Und ein paar Tage später klingelt mein Telefon und jemand sagt mir, du, ich habe einen Umschlag für dich von dieser Frau aus dem Altenheim. Ich bin dahin gerannt, habe den Umschlag aufgerissen und es war ein Scheck da drin mit $2000. Also die Frau, diese alte Frau, hat mir den ganzen Betrag gegeben. Ich habe den gleich überwiesen, war hoch erfreut. Es war 2 oder 3 Tage später, stirbt diese Frau. Aus dem Nichts, die war zwar alt, aber nicht krank. Und die Angehörigen haben mir gesagt, das war das Letzte, was sie getan hat. Das Letzte, wo sie sich richtig irgendwas eingebracht hat. Wow, dachte ich. Wow. Was passieren kann, wenn sich jemand aufmacht und geht. Eine letzte Geschichte aus dem März. Im März war ich in Mali und da traf ich diesen interessanten Mann. Samuel. Samuel ist seit über 30 Jahren mit seiner Frau zusammen, Diane, bei Jugend mit einer Mission. Und ich habe so gefragt, was macht ihr denn? Und er hat mir erzählt, sie haben eine Leiterschaftsschule gemacht und eine Bibelschule und eine Schule für einfache Medizin und was mit Landwirtschaft und so weiter. Und ich habe gesagt, was macht ihr jetzt mit diesen vielen Schulen, die ihr da gelernt habt? Und sie haben mir erzählt, sie gehen in die entlegenen Gebiete, wo es keine Kirche gibt, entweder gibt es eine Moschee oder gar nichts. Und da fangen sie diese Gärten an. Sie haben 37 Gärten angefangen in 37 Dörfern und davon leben jetzt 3.700 Frauen mit ihren Kindern und Familien. Also die Frauen arbeiten dort. 3.700 Familien, die plötzlich was zu essen haben, weil sich ein Ehepaar aufmacht, weil sie gehen. Die haben so eine Art Genossenschaft gegründet. Letztes Jahr haben sie gesagt, die haben nicht genug Protein. Jetzt geben wir denen noch mal ein Tier. Und dann haben sie allen eine Ziege geschenkt. Und der Job war dann von diesen Dorfbewohnern, dass sie seid fruchtbar und mehret euch, also umsetzen in diesen Ziegen. Denn am Ende des Jahres mussten sie eine Ziege zurückgeben und dafür durften sie aber alle anderen Ziegen behalten, die sie hatten. Ich war fasziniert. Also was ein cooles Projekt. Ich habe so gesagt, was braucht ihr denn? Wie geht es euch denn in allem? Und dann haben sie mir erzählt, sie brauchen ein neues Auto. Ich habe gesagt, um was geht es denn hier? Und dann haben sie gesagt, ja, also dieses Auto wird genannt, das Auto, das Heilung bringt. Ich so, was? Ja, also wenn sie kommen, dann wissen die Leute aus dem Dorf, es bringt Heilung. Jeder rennt diesem Auto entgegen, der krank ist, und entweder haben sie ein paar Medikamente, ein paar einfache Medikamente, oder sie beten, legen ihre Hände auf die Leute und Heilung kommt. Und es ist so extrem, dass sich Leute vor das Auto werfen auf dem Weg in ein Dorf, weil sie wissen, hier kommt das Auto, das Heilung bringt. Ich war völlig fasziniert, dachte, was eine coole Idee. Hat mir das Auto näher angeschaut, 35 Jahre alt, 248.000 Kilometer. Und sie haben mir gesagt, das letzte Mal, als sie es in der Werkstatt hatten, hat der Mann gemeint, jetzt geht nichts mehr. Jetzt ist das Ding kaputt. Wenn es jetzt nochmal kaputt geht, dann haben wir keine Ersatzteile mehr. Ich flog heim und dachte mir, wow, würde ich denen gern helfen mit diesem Auto. Hab dann über Deutschland nachgedacht, ob ich das vielleicht im Sommer machen könnte. Und dann traf ich auf einem Treffen, auf einer kleinen Konferenz in Kona, einen Geschäftsmann. Beziehungsweise ich habe kurz eine Andacht gemacht an einem Morgen, habe von diesem Auto erzählt, nicht mal groß erzählt. Und einer saß in der ersten Reihe, war ganz hüpflig. Und ich dachte, was ist mit dem los, als ich dieses Auto erwähnte. Und er kam auf mich zugerannt und hat gesagt, vor über 10 Jahren hatte ich einen Traum von einem Heilungsauto, einem Auto, das Heilung bringt in entlegene Gebiete. Und jetzt erzählst du davon. Die ganzen Jahre habe ich mich gefragt, was ist mit diesem Traum? Und dann haben wir so hin und her geredet und dann auch viel telefoniert. Und er hatte eine Stiftung, der hatte auch Geld. Auf jeden Fall hat er vor 2 Wochen mir $25.000 überwiesen. Das war das, was ich habe die dann angerufen, habe gefragt, was kostet denn so ein Auto? Dann haben sie gemeint, so zwischen 20 und 25.000 Euro. Wir wollen kein neues Auto, das ist zu auffällig. Und plötzlich war dieses Geld auf dem Konto von Jugend mit einer Mission. Ich durfte dann den tollsten oder den fröhlichsten, den glücklichsten Telefonanruf meines Lebens machen und sagen, wisst ihr was, ich habe gute Nachricht für euch. Und dann haben sie sich nicht mal getraut zu fragen, um was es eigentlich geht. Ich habe ihnen das dann irgendwann über viele Hürden ein bisschen verspielt gesagt, dass das Geld zusammenkam, um dieses Auto zu kaufen. Und sie haben geweint. Beide, der Mann und die Frau, haben geweint, als sie das hörten. Weil für sie war es unmöglich, dass sie ein neues Auto bekommen. Für mich war es auch unmöglich, aber für Gott war es nicht unmöglich. Und es sind 2 Geschichten, die ich so erzählt habe jetzt heute Morgen, um zu zeigen, was passiert, wenn sich jemand aufmacht. Gehen als Lebensstil, das ist die Herausforderung heute Morgen. Sich in Bewegung setzen, mit Gott aufmachen. Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Er zeigt da keine Begrenzung. Er sagt nicht, ihr könnt es nur in der Demokratischen Republik vom Kongo machen oder in Nepal. Nein, Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Das kann zum Nachbar über die Straße gehen oder bis an die Enden der Welt. Was es bedeutet, ist, dass wir uns aufmachen müssen. Es geht nicht im Vakuum. Als ich ging, oder in meinem Gehen hat sich so viel in den letzten 27 Jahren verändert. Ich bin 27 Jahre bei Jugend mit einer Mission, 27 Jahre hat Gott mich versorgt, 27 Jahre habe ich Wunder erlebt und Menschen sind mir begegnet. Und ich habe gemerkt, Gott fordert mich heraus, schreib mal deine Erlebnisse auf. Und aus diesen Erlebnissen ist vor ein paar Wochen ein Buch entstanden. Geh und verändere deine Welt. Mit über 260 Bildern, weil ich bin ja Fotografin, wahrscheinlich über 50 Ländern, Reflexionen. Manche Bilder werdet ihr wieder erkennen, die ich über die Jahre mal von den Leuten, über die ich in den letzten Jahren immer wieder erzählt habe. Und es ist diese Aufforderung, an uns alle zu gehen. Wie macht man das? Wie sieht es aus? Wie sah das in meinem Leben aus? Wie sieht es beim Paul aus? Was passiert, wenn man sich aufmacht? Wie kann man herausfinden, was Gottes Plan für unser Leben ist? Es ist also ganz praktisch auch mit den Nöten der Welt, weil manchmal lebt man so in seiner eigenen Welt und weiß gar nicht, was eigentlich draußen alles passiert. Viele, viele praktische Tipps, sich aufzumachen auf ganz unterschiedliche Weise. Jesus sagt, geht. Und er sagt nicht, wie man gehen soll. Das sind alles Wege und Mittel, in denen ich unterwegs war, jetzt in den letzten 27 Jahren. Und die zwei Fragen, die mich immer begleiten, wenn ich gehe, Herr, warum zeigst du mir diese Person oder diese Situation? In meinem Alltag, an meinem Arbeitsplatz, in meinem Sportverein, in meiner Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft, warum begegnet mir dieser Mensch? Und die zweite Frage, die ich mir immer stelle, Herr, was soll ich da tun? Was willst du, dass ich da mache in diese Situation hinein, wo vielleicht etwas Ungerechtes passiert oder ich etwas sehe, wo ich weiß, es ist gegen deinen Willen. Und die Angst ist normal. Der innere Schweinehund, den habe ich auch immer wieder, auch nach 27 Jahren noch. Aber da steht eine Verheißung dagegen. Jesus geht mit. Jesus lässt uns nicht allein, er geht mit uns. Wenn wir uns auf den Weg machen, dann steht er rechts auf unserer Seite oder links oder vorne oder hinten, wo immer wir ihn auch brauchen. Jesus geht mit uns. So wie er es uns versprochen hat in Matthäus 28. Und die Herausforderung heute Morgen ist jetzt, wohin fordert Jesus dich heraus, hinzugehen? Jeder von uns hat ein Umfeld, ein ganz normales Umfeld, aber vielleicht fordert dich heraus, auch ein bisschen weiter zu gehen. Vielleicht bis an die Enden der Welt, vielleicht in ein anderes Land, vielleicht in eine andere Stadt. Vielleicht schlummert da schon lang irgendwas, wo Gott dich herausfordert heute Morgen. Wag es doch. Mach doch diesen Schritt. Was kannst du verlieren, wenn du es wagst? Nichts. Jesus ist mit dir. Ich fände es gut, wenn wir uns einen kurzen Moment der Stille nehmen würden. Vielleicht kann das Lobpreisthema auch schon nach vorne kommen. Um uns diese Frage zu stellen. Wohin fordert dich Gott heraus, hinzugehen? Wo gibt es da Möglichkeiten, die dir vielleicht schon bewusst sind oder die er vielleicht dir jetzt bewusst machen will, hinzugehen? Lass uns einen Moment der Stille machen, dann würde ich gern beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der an uns glaubt, der uns schickt und sendet und ausrüstet, der uns Kraft, Mut und alles gibt, was wir brauchen, wenn wir uns aufmachen. Wir danken dir, dass dein Ja zu diesem Gehen steht. Und alles, was es braucht, ist unser Ja, uns aufzumachen. Und so danken wir dir, Herr, dass du uns heute Morgen wieder neu aufforderst, uns aufzumachen. In unserem Alltag Begegnungen zu suchen mit Menschen, die du uns in den Weg stellst. Wir danken dir für deine Verheißung, dass du da bist, dass du mitgehst, dass du uns Kraft und Mut gibst. Wir bitten dich nochmal ganz neu, dass du uns die Augen öffnest für die Möglichkeiten und die Menschen, die du uns in den Weg stellst. Wir bitten dich um Mut, dass wenn wir unseren Mund aufmachen, dass du uns die Worte in den Mund legst. Wir bitten dich, dass du uns Kraft und Macht und Freude gibst, uns aufzumachen, auch an Orte zu gehen, wo wir normalerweise nicht hingehen. Und Herr, wenn du uns zeigst, wenn du uns jemanden zeigst, auf den wir zugehen sollen, eine Situation, in der wir was bewegen oder verändern können, dann schenk uns ein ganzes Ja zu deinen Wegen. Dann gib uns den Mut, Ja zu sagen, auch wenn wir nicht alles im Vorfeld wissen, wie sich das alles entwickelt. Wenn wir keinen hundertprozentigen Plan haben, dann lass uns vertrauen, dass deine Wege gut sind. Wir bitten dich um nichts weniger, als dass aus diesem Morgen Ewigkeitsfrüchte entstehen. Früchte für dich, die diese Gemeinde vielleicht auch verändern, die Gemeinde in eine neue Richtung bringen, die uns im Alltag nochmal einen neuen Blick geben für das, was du für uns hast. Danke, dass jeder von uns, egal welchen Beruf wir haben oder ob wir zu Hause sind, dass jeder von uns einen Auftrag hat, zu gehen. Und danke, dass du uns sendest. Wir preisen und loben dich. Amen.